Pro Minute wird eine Fläche von 40 Fußballfeldern Regenwald abgeholzt. Tausende Tierarten sterben jährlich aus. Menschen am Existenzlimit. Das Klima kurz vorm Kollabieren. Die Erde im Ausnahmezustand.
Und die Menschheit sieht einfach nur zu. Aber wir wollen nicht einfach nur tatenlos zusehen. Das ist Future on Air. Wir sind Fridays for Future Österreich und wir verwenden unsere Stimme. Hi, wir sind Alena,
Fabi,
Pat,
Valerie,
Emma,
Cedric
und Toni von Fridays for Future.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Future on Air. Schön, dass du da bist. Heute wird es um ein Thema gehen, mit dem wir alle tagtäglich mehrfach zu tun haben. Plastik. Plastik nennt man alle möglichen Kunststoffe, die in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens vorkommen. Heute wollen wir uns einmal gemeinsam den Lebensweg von Plastik anschauen. Wie wird es produziert? Wozu wird es verwendet? Und wie wird es eigentlich entsorgt? Dabei werden wir auf die Vor- und Nachteile von Plastik eingehen und uns gemeinsam anschauen, wieso Plastik ein so großes Problem für unsere Umwelt und für uns Menschen darstellt. Abschließend aber werden wir natürlich auch noch die Frage klären, wie wir nun am besten mit Plastik umgehen. Hierzu haben wir uns auch tatkräftige Unterstützung von zwei ExpertInnen geholt, der Meeresbiologin Sandra Brakun und dem Abfallexperten Dustin Klüger. Aber fangen wir erst einmal ganz vorne beim Lebensweg von Plastik an, der Herstellung. Viel Spaß!
Ausgangsstoffe für die Herstellung von Plastik sind die fossilen Rohstoffe Erdöl, Erdgas und Kohle. Vor allem Erdöl spielt eine zentrale Rolle. Dabei muss gesagt werden, dass Erdöl aus Pflanzen und Tierresten besteht, welche vor vielen Millionen Jahren abgestorben und unter die Erde gesunken sind. Durch Hitze und Druck verwandelten sie sich in Öl, Gas oder Kohle. Die Lagerstätten liegen bis zu 3000 Meter tief unter der Erdoberfläche und sind endlich. Das heißt, wir können es nur begrenzt nutzen und zu Plastik umwandeln. Bei der Förderung entstehen außerdem riesige Umweltschäden. In Ecuador werden zum Beispiel riesige Teile des Regenwaldes abgeholzt und indigene Völker vertrieben, um an noch mehr Erdöl zu kommen. Darüber hinaus kommt es auf Bohrinseln für Erdöl auch immer wieder zu Unfällen, wie das Beispiel der Bohrinsel Deepwater Horizon im Jahre 2010 zeigt. Hierbei gelangten 800 Millionen Liter Erdöl in den Golf von Mexiko, was eine der größten Umweltkatastrophen in der Geschichte darstellt. Die Folge war, dass sich ein Ölfilm auf einer Fläche so groß wie halb Deutschland auf das Meer legte und Millionen Meerestiere und Vögel starben. Auch das Leben an den umliegenden Küsten wurde dadurch massivst beeinträchtigt.
Doch nun zurück zu der Herstellung von Plastik. Diese beginnt mit der Destillation von Rohöl in einer Ölraffinerie. Hier wird das schwere Rohöl in Gruppen leichterer Komponenten bzw. Fraktionen getrennt. Jede Fraktion ist anders und unterscheidet sich in der Größe und Zusammensetzung der Moleküle. Nach dem Baukastenprinzip entstehen durch Chemikalien, Hitze und Druck dann aus den kleinen Bausteinen, sogenannten Monomeren, große Plastikmoleküle, sogenannte Polymere. Dadurch ist die Herstellung verschiedenster Arten von Plastik möglich, was es so vielseitig macht und kaum mehr wegzudenken. Zusammengefasst lässt sich also festhalten, dass Plastik vor allem aus nicht nachwachsenden und endlichen Rohstoffen wie Erdöl hergestellt wird. Diese Tatsache wird dann vor allem auch bei der Entsorgung von Plastik problematisch. Doch dazu später mehr.
Kommen wir auch schon zum nächsten Schritt im Lebensweg von Plastik bzw. Kunststoff. Der Verwendung. Seit dem Durchbruch von Plastik in den 1950er Jahren kommt er in extrem vielen Bereichen unseres Alltags zum Einsatz. Plastik wird unter anderem dazu verwendet, um Verpackungen, Spielzeuge, Kleidungsstücke oder Möbel herzustellen, um hier nur ein paar Beispiele zu nennen. Aber auch zur Produktion von Kosmetik und Pflegeprodukten wie Sonnencremes oder Duschgel kommt Plastik zum Einsatz. Das liegt daran, dass es über 200 verschiedene Plastikarten gibt, die verschiedene Eigenschaften aufweisen, die von weich bis fest und von hitzebeständig bis hin zu leicht einschmelzbar reichen können. Die bekanntesten Arten von Plastik sind hierbei wahrscheinlich vor allem PET, welches für die Herstellung von Getränkeflaschen verwendet wird, und PVC, welches unter anderem für die Produktion von Kinderspielzeug oder Bodenbelägen benutzt wird. Insgesamt ist es so, dass die Verwendung von Plastik in unserem Alltag rasant ansteigt. Aktuell werden rund 450 Millionen Tonnen Plastik jährlich hergestellt. Bis 2030 wird erwartet, dass diese Zahl auf über 600 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr ansteigen wird, sofern hierbei kein baldiges Umdenken in der Gesellschaft und Politik eintritt. Und bei der Verwendung von Plastik hat sich in den letzten Jahrzehnten vor allem eines geändert: die Langlebigkeit. Denn während Produkte in den frühen Jahren der Plastikgeschichte mehrfach verwendet wurden und dadurch eine langlebigere Nutzungsdauer aufwiesen, ist Plastik heute das Wegwerfmaterial schlechthin. Wie der Plastikatlas der Heinrich-Böll-Stiftung darstellt, landen knapp 50% aller Plastikprodukte nach weniger als einem Monat im Abfall. Doch wie kam es dazu, dass Plastik zu solch einem Wegwerfmaterial wurde? Ein Wegweiser war hierbei vor allem die Einführung von PET-Einwegflaschen durch Coca-Cola im Jahre 1978. Viele Unternehmen folgten daraufhin dem Beispiel und ersetzten ihre nachfüllbaren Getränkeflaschen durch Einwegplastikflaschen. Coca-Cola alleine stellt heute jährlich 88 Milliarden Einwegplastikflaschen her. Würde man all diese Flaschen aneinanderreihen, würden diese 31 Mal zum Mond und zurückreichen. Der Konzern erzeugt somit die meisten Plastikverpackungsabfälle weltweit, gefolgt von Nestle und Danone.
Und was am Ende mit dem ganzen Plastik passiert, stellen wir euch nun im letzten Schritt des Lebenszyklus von Plastik dar: der Entsorgung und Verwertung. Hierzu haben wir uns tatkräftige Unterstützung vom Abfallexperten Dustin Klüger geholt. Er arbeitet als Abfallberater bei der IKB, den Innsbrucker Kommunalbetrieben.
Da Sie ja bei der IKB tätig sind, stellt sich uns eben die Frage, wie Plastik überhaupt recycelt wird. Also zum Beispiel als Konsumentin bekommt man ja nicht wirklich mit, was passiert, zum Beispiel mit meinem Joghurtbecher, wenn ich ihn in die Tonne werfe. Also inwieweit kann das recycelt werden?
Das hängt immer ganz schwer davon ab, welcher Kunststoff es ist und was mit diesem Kunststoff gemacht wurde. Also grundsätzlich gibt es einmal die Recyclingfähigkeit von einem Kunststoff oder von irgendeinem Werkstoff, wir reden ja jetzt meistens über Kunststoffe, die schon mal ganz viel Grenzen setzt. Also viele Kunststoffe können einfach nicht sehr gut recycelt werden, weil sie verbunden werden oder sowas, aber an sich, der Stoff selbst muss halt auch recycelbar sein. Das heißt, PET, welches zum Beispiel zu 100% recycelbar ist, das wird, wenn es denn richtig gesammelt, getrennt und aussortiert wird, auch wieder richtig recycelt. Und da habe ich jetzt auch schon eigentlich die ganzen Grenzen des Systems genannt. Also die Sortierung ist einmal ganz wichtig. Klar, dass der Kunststoff muss irgendwo in einer Anlage ankommen, wo es erkannt wird, dass es sich um einen Kunststoff handelt, der recycelfähig ist, beziehungsweise dass es sich in dem Fall dann um diesen spezifischen Kunststoff handelt. Wenn diese Anlage das erkannt hat, dann muss der Kunststoff allerdings auch in Reinform vorliegen. Also er darf jetzt nicht mit irgendwas verschmolzen worden sein. Er darf nicht groß foliert sein oder eingepackt oder zum Beispiel jetzt der Joghurtbecher. Da darf jetzt nicht noch der Aludeckel zum Beispiel draufhängen, weil der dann von der Anlage natürlich auch nicht als solches erkannt wird, sondern als Verbundstoff, sprich einem Materialmix. Und sobald man etwas verbindet, ist es eigentlich recyclingtechnisch verloren, weil der Aufwand, das Ganze wieder aufzutrennen und so in eine Sortenreinheit zu bringen, dass man mit dem Kunststoff, der daraus dann resultiert, auch wieder irgendwas anderes anfangen könnte, ist einfach viel zu groß. Deswegen wird es nicht gemacht.
Okay, also wie geht man dann als Individuum am besten mit Plastik um? Sie haben ja gerade schon den Aspekt genannt. Man kann schon beim Entsorgen darauf achten, dass der Stoff eben getrennt ist voneinander. Was sind weitere Tipps, die Sie noch geben würden?
Ja, also als allererstes würde ich es versuchen zu vermeiden, weil alles, was vermieden wird an Abfall, gerade bei Kunststoff sind es ja meistens Einwegverpackungen, die halt nur für den ganz kurzen Konsum eigentlich produziert wurden. Und gerade da ist natürlich, wenn ich irgendwie auf unverpackte Sachen zurückgreife, das die effizienteste Möglichkeit. Und ansonsten, worauf man auf jeden Fall achten sollte, sind halt Monomaterialien. Also irgendwas, was nur aus einem Stoff besteht. Oder Wenn es das nicht gibt, dann zu schauen, dass man die Verpackungen so weit voneinander wieder auseinanderreißt oder auseinandertrennt, dass man sie in die einzelnen Bestandteile zerlegt. Also jetzt ist der Joghurtbecher als gutes Beispiel. Wenn da ein Aludeckel drauf hängt, diesen komplett abreißen und in die Metallverpackungssammlung schmeißen. Wenn da eine Papierummantelung drum ist, diese auch abziehen und halt in den Papier schmeißen und nur der Becher selbst, der sollte dann auch im Plastik landen. Und das Ganze kann ich eigentlich mit allen möglichen Kunststoffabfällen machen. Also einfach schauen, dass ich, wenn ich etwas kaufe, vielleicht das kaufe, was man dann zu Hause auch trennen kann wieder.
Okay, und inwieweit kann das Plastik, also wenn wir jetzt beim Joghurtbecher einfach bleiben, wenn ich den jetzt richtig getrennt habe, wie weit kann der dann recycelt werden?
Eigentlich zu 100%. Also der Metalldeckel ist sowieso sehr gut recycelbar. Der ist zwar mit einer ganz leichten Kunststoffschicht behandelt, aber die kriegt man schon noch ab. Das ist dann in den Recyclinganlagen relativ gut möglich. Der Kunststoffbecher besteht sehr oft aus Polypropylen. Und das ist auch sehr gut recycelbar als Reinform. Gerade diese Joghurtbecher sind immer oder sehr oft weiß. Weißes Material lässt sich genauso gut wie alle anderen Farben auch recyceln, aber ist halt auf dem Kunststoffmarkt sehr viel gefragter als jetzt schwarzes Material oder rotes Material. Von daher wird es auch auf jeden Fall dann auch aus marktwirtschaftlicher Sicht recycelt. Und das Papier, das ist sowieso auch, also gut, Papier ist halt immer bedingt recycelbar. Das geht halt nur maximal siebenmal. Also ein gesamter Recyclingprozess von Papier ist halt bei der Herstellung dann siebenmal möglich. Und dann sind die Fasern einfach so klein, dass sie nicht mehr verwendbar sind.
Dann waren es das auch schon mit den Fragen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es war sehr, sehr interessant und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Wie wir nun also gehört haben, ist Plastik grundsätzlich recycelbar, sofern es kein Verbundstoff ist und richtig entsorgt wird. Doch wo ist denn dann das Problem? Leider ist es so, dass in den letzten 65 Jahren laut National Geographic mehr als 8 Milliarden Tonnen Plastik produziert wurden, von denen lediglich 9% recycelt wurden. 12% dieser 8 Milliarden Tonnen wurden einfach verbrannt. Wie wir eingangs gehört haben, wird Plastik vor allem aus Erdöl, also aus fossilen Rohstoffen, hergestellt. Werden diese verbrannt, entstehen große Mengen CO2, was die Klimakatastrophe enorm vorantreibt. Und die restlichen knapp 80% Plastik, welche nicht recycelt oder verbrannt wurden, landeten in den letzten 65 Jahren auf Deponien oder in unserer Umwelt. Und dies hat katastrophale Auswirkungen auf unsere Umgebung. In unseren Meeren schwimmen aktuell mehr als 5 Billionen Plastikteile. Dadurch entstehen sogenannte Müllstrudel, wie zum Beispiel der Great Pacific Garbage Patch im Nordpazifik, welcher inzwischen dreimal so groß ist wie Frankreich, wie eine Studie aus dem Jahr 2018 zeigt. Das riesige Problem hierbei ist, die Natur kann Plastik nicht einfach abbauen. Tony Andrady, Forscher am amerikanischen Research Triangle Institute, hat hierzu einmal gesagt, dass jedes Stück Plastik, das in den letzten 50 Jahren hergestellt wurde und in den Ozean gelangt, immer noch irgendwo da draußen ist. Das bedeutet also, wir vermüllen uns und unsere kommenden Generationen selbst. Und dies hat auch massive Auswirkungen auf die Tierwelt. Beispielsweise leiden unsere Fischbestände enorm unter diesen Plastikmengen, da diese immer wieder Plastik mit ihrer Nahrung verwechseln. Die Fische verhungern dann mit vollen Mägen, da sie Plastik nicht verdauen können. Dies wiederum betrifft dann auch uns Menschen, da weltweit mehrere 100 Millionen Menschen vom Fischfang leben oder auf Fisch als Nahrungsquelle angewiesen sind. Die MacArthur Foundation geht sogar davon aus, dass 2050 mehr Plastik als Fisch in unseren Meeren schwimmen wird. Aber es ist nicht nur das Plastik in großen Stücken, das die Tierwelt und uns Menschen betrifft, sondern vor allem auch die winzigen Plastikteilchen, sogenanntes Mikroplastik. Was genau das ist? Darüber haben wir mit der Meeresbiologin Sandra Brakun gesprochen.
So, herzlich willkommen bei Future on Air. Schön, dass Sie hier sind. Wir möchten heute über das Thema Plastik und Mikroplastik sprechen und was es für problematische Auswirkungen auf den Menschen und unsere Mitwelt hat. Genau, vielen Dank, dass Sie hier sind.
Ja, danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, von euch zu hören.
Wir starten einfach mal mit der wichtigsten Frage überhaupt. Was ist Mikroplastik und wie entsteht es?
Also grundsätzlich per Definition ist Mikroplastik nicht größer als 5 mm. Und wir unterscheiden hier zwischen primärem Mikroplastik und sekundäres Mikroplastik. Also primäres Mikroplastik, das kennen wir eigentlich alle. Wir müssen nur ins Badezimmer gehen. Es ist in Kosmetikprodukten als Peeling-Effekt, damit man noch ein bisschen sauberer wird. In der Waschmaschine als Fasern kann man es finden, wenn die Kleidung umhergeschleudert wird. Oder auch sogar, wenn man vor die Haustür geht, findet man Mikroplastik als Autoreifenabrieb. Und von den Haushalten eben gelangt es dann über die Abwässer in die Umwelt. Also das war jetzt primäres Mikroplastik. Sekundäres Mikroplastik entsteht erst. Also all das, was größer als 5 mm ist, ist ja Makroplastik. Das zerfällt durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel durch Wellenschlag, Sonneneinstrahlung und wird immer, immer kleiner. Bleibt zum Beispiel jetzt Müll am Strand liegen und wird nicht richtig entsorgt, dann wird er garantiert früher oder später im Wasser landen. Und so entsteht eben sekundäres Mikroplastik. Also das ist jetzt per Definition mal ganz nüchtern, was Mikroplastik an sich ist.
Alles klar, vielen Dank. Und möchtest du einfach kurz sagen, was das Problem an Mikroplastik ist, beziehungsweise wo findet man das denn?
Also jetzt, ob es primäres oder sekundäres Mikroplastik ist, wir finden es wirklich überall in unserer Umwelt. Ob jetzt in den Ozeanen oder in den Polen eingeschlossenen Meereis oder in den Flüssen, sogar in unseren Böden, aber auch in der Atemluft. Und Mikroplastik kann bereits von den kleinsten umhertreibenden Organismen im Wasser aufgenommen werden, wie zum Beispiel von Plankton. Plankton gilt als Basis der Nahrungskette. Es ist Nahrungsgrundlage für zahlreiche Tiere. Miesmuscheln zum Beispiel, das sind Filtrierer, die nehmen Plankton, aber auch Mikroplastik aus dem Wasser auf. Die können ja nicht unterscheiden. Und andere Tiere, die jetzt höher in der Nahrungskette stehen, wie zum Beispiel Fische, ernähren sich dann von den Tieren und nehmen natürlich auch das Mikroplastik auf. Und Mikroplastik reichert sich dann in der Nahrungskette an. Und am Ende, ja, sagen wir mal, landet der Fisch auch auf unserem Teller. Also irgendwo ist die Endstation dann auch wieder der Mensch. Und wenn man sich ehrlich ist, also Mikroplastik, man sollte eben erwähnen, Mikroplastik per se ist jetzt nicht so das Problematische, sondern eher die Substanzen, die sich an der Mikroplastikoberfläche ansammeln. Durch diesen Zerfallsprozess von Plastik im Wasser gelangen Zugaben, welche den Kunststoffen ihre Eigenschaften verleihen, ins Wasser, wie zum Beispiel Weichmacher. Und treffen jetzt diese Substanzen und die Mikroplastikteile im Wasser aufeinander, dann werden sie regelrecht voneinander angezogen und die Schadstoffe reichern sich an diesen kleinen Mikroplastikteilchen über die Jahre hinweg an und die Konzentration steigt. Das sind wie so kleine Giftmülltransporter, die wahnsinnig lange in der Umwelt verbleiben. Und dadurch ist es so, dass man im Wasser Substanzen nachweisen kann, die schon längst vom Markt genommen worden sind, wie zum Beispiel DDT, das ist ein Insektizid, welches in den 70ern verboten worden ist. Und das finden wir aufgrund von Mikroplastik, diesen Giftmülltransportern, immer noch im Wasser.
Das heißt, was sind dann konkrete Auswirkungen auf den Menschen beziehungsweise eben auch auf diese ganze Nahrungskette und Tiere?
Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass wir es eigentlich noch gar nicht genau wissen. Wir wissen tatsächlich, also aus der wissenschaftlichen Sicht her, was es wirklich für Auswirkungen hat, kann man derweil noch gar nicht abschätzen. Weil Status quo, wie viel Mikroplastik tatsächlich in der Umwelt vorhanden ist, ist so schwer zu messen. Also wir machen hier nur Annäherungen quasi, was die Zahlen angeht. Und ich glaube, da wird es noch einiges an Forschung geben, in Forschung in Zukunft geben, in naher Zukunft, dass wir auch die Auswirkungen noch viel besser verstehen können. Was Makroplastik jetzt betrifft, also alles, was über 5 mm groß ist, das sehen wir ja. Wir sehen, was die Auswirkungen sind für Flora und Fauna, also für Pflanze und Tier, für die Umwelt. Mikroplastik ist aufgrund der Größe für uns eigentlich so unsichtbar, so unscheinbar und nicht fassbar. Deswegen macht es auch sehr schwierig zu erforschen tatsächlich, muss ich sagen.
Aber kann man schon irgendwie sagen, wie sich das bei Fischen auswirkt? Ob das irgendwie Gefahren für deren Organismus gibt oder auch für uns Menschen, dass das irgendwie den Hormonhaushalt aus...
Es ist tatsächlich so, dass Man vermutet, dass es in den Organismus eingreift, dass es zu hormonellen Störungen kommt, dass es zu Tumorbildungen kommt, etc. etc. Aber das ist tatsächlich aufgrund von den Substanzen, die sich an der Mikroplastikoberfläche anreichern. Also Mikroplastik, das Kunststoff per se, ist, wie gesagt, mit Anführungszeichen nicht unbedingt das Problem, sondern wirklich dieses Anheften dieser Substanzen, die in unserer Umwelt noch vorhanden sind. Und das wiederum führt natürlich zu diesen ganzen Nebenwirkungen und Auswirkungen, die man schon tatsächlich kennt, was jetzt eben hormonelle Störungen betrifft, Tumorbildungen oder innere Verletzungen etc. etc. Das ist ein Zitat, was mir gerade einfällt, das von David Attenborough ist. Da sagt er, Plastic is so permanent and so indestructible, that when you've tossed it into the ocean or even into a dustbin, it does not go away. Er fasst also in einem Satz die Vor- und Nachteile von Plastik zusammen. Es ist dauerhaft, unzerstörbar und verschwindet nicht einfach. Das Ding ist, man darf Plastik nicht verteufeln, weil wir sind ja schließlich alle davon abhängig, aber wir müssen lernen, damit umzugehen.
Vielen Dank für Ihr Wissen und Ihre Zeit. Und ich hoffe, wir können damit natürlich auch eine Veränderung bei unseren Hörerinnen bewirken.
Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank, Emma. Und ich freue mich schon, dann reinzuhören.
Wie wir nun also gehört haben, sind die Auswirkungen auf unsere Umwelt und uns Menschen enorm. Daher stellt sich natürlich die Frage, ob es Alternativen zu dem herkömmlichen Plastik gibt.
Eine potenzielle Alternative, die ihr bestimmt schon das ein oder andere Mal im Supermarkt gesehen habt, ist das sogenannte Bioplastik. Als Biokunststoff, Bioplastik oder biobasierter Kunststoff werden allgemein Kunststoffe bezeichnet, die auf Basis nachwachsender Rohstoffe produziert werden. Eine biologische Abbaubarkeit muss aber nicht gegeben sein. Es gibt einige Biokunststoffe, die abbaubar sind, aber die Zersetzung passiert nur unter optimalen Bedingungen, das heißt bei der richtigen Temperatur und entsprechender Rottezeit. Theoretisch sollten diese Bedingungen in industriellen Kompostieranlagen gegeben sein. Praktisch ist dem aber nicht so. Sie produzieren selbst dann aber auch nur CO2 und Wasser und keine wertgebenden Kompostbestandteile wie Nährstoffe, Mineralien oder bodenverbessernden Humus. Zudem werden Bioplastiktüten in der Praxis faktisch nicht kompostiert und nicht recycelt, denn sie benötigen zu lange für die Verrottung im Kompostwerk. Im Bioabfall lassen sie sich kaum von herkömmlichen Plastiktüten unterscheiden und werden häufig aussortiert. So landen sie überwiegend im Restmüll. Außerdem ist die Vorsilbe Bio irreführend, da die verwendeten Rohstoffe nicht unbedingt ökologisch sind, sondern nur, dass das Endprodukt bioabbaubar bzw. biobasiert ist. Das heißt, es werden weiterhin fossile Energieträger verbraucht, wenn auch weniger. Da wären wir auch schon bei einem der wenigen Vorteile. Es senkt den Verbrauch fossiler Brennstoffe und ist weniger gefährlich. Aber letztendlich ist es keine langfristige Lösung für das Plastikproblem.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welche großen Problematiken Plastik mit sich bringt und wie man sich deswegen als Individuum am besten verhalten sollte. Aber nicht nur wir als Individuen sind gefragt. Damit wir dieses riesige Problem langfristig lösen können, muss vor allem auch die Industrie in die Pflicht genommen werden. Denn an dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die weltweite Plastikverschmutzung wahrscheinlich leider nicht allein dadurch gelöst werden kann, wenn du eine Plastiktüte weniger benutzt, auch wenn dies enorm wichtig ist. Die Hauptverantwortlichen sind immer noch die Plastikhersteller, die oft die Aufmerksamkeit auf das Abfallmanagement und Recycling lenken und so die Verantwortung von sich weisen. Die größten Plastikhersteller sind einige wenige Großkonzerne. Welche massiven Umweltprobleme Plastik verursacht, interessiert diese Konzerne recht wenig, denn sie wollen vor allem ihre Gewinne maximieren. Darüber hinaus gibt es eine riesige Plastiklobby mit sehr viel Einfluss. Das bedeutet, dass Plastikkonzerne bzw. ihre VertreterInnen durch Lobbyarbeit versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Wie man an den jährlich hergestellten Plastikmassen erkennen kann, tun sie dies mit großem Erfolg. Aber wie kann man die Konzerne dazu bringen, weniger Plastik zu produzieren oder zu verwenden? Ein Weg wäre, die Hauptverantwortlichen finanziell an Müllsammlung, Entsorgung und Recycling zu beteiligen. Und hierzu muss die Politik die nötigen Weichen stellen. Also, auch hier hat die Politik es maßgeblich in der Hand, wie es mit dieser Umweltproblematik weitergeht.
Hiermit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wir haben heute gehört, welch unfassbar großen Einfluss Plastik auf unsere Umwelt hat. Aktuell ist es so, dass wir uns und die nachfolgenden Generationen in gewisser Weise selbst vermüllen. Derzeit produziert nämlich ein Mensch hier in Österreich durchschnittlich 42 Kilogramm Plastikmüll pro Jahr, was enorm viel ist, wenn man daran denkt, wie leicht zum Beispiel eine Plastikflasche ist. Es liegt also auch an uns, auf den Plastikverbrauch zu schauen. Grundsätzlich verteufeln darf man Plastik zwar nicht, wir müssen aber lernen, richtig damit umzugehen. Wie auch unsere Expertin Sandra Brachun uns im Nachgang unseres Interviews mitgeteilt hat. Auch Dustin Klüger hat im Interview dargestellt, dass wir vor allem den Kauf von Plastik so gut es geht vermeiden sollten. Falls dies nicht möglich ist, ist es sehr wichtig, den Plastikmüll wenigstens richtig zu entsorgen und zu trennen, damit er bestmöglich recycelt werden kann. Neben unserer individuellen Verantwortung geht es uns aber vor allem darum, dass die Plastikproduzenten mehr in die Pflicht genommen werden und die Politik hierzu die nötigen Weichen stellt. Einen kleinen Erfolg hierzu gab es übrigens vor kurzem. Die EU hat entschieden, dass ab 2021 unter anderem kein Einwegbesteck mehr verkauft werden darf. Dies ist zwar erst ein kleiner Schritt von der Politik, aber zumindest in die richtige Richtung. Damit aber noch mehr passiert und wir eine lebenswerte Umwelt für uns und unsere nächsten Generationen hinterlassen können, komm auch du zu unseren Fridays for Future Aktionen, rede über dieses Thema und geh wählen. Am 24. September geht Fridays for Future wieder weltweit auf die Straße. Also save the date und sei dabei, denn gemeinsam verändern wir die Welt. Übrigens, falls du dich auch noch nach unserer Podcast-Folge mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, dann können wir dir sehr gute Bücher zu dem Thema empfehlen. Zum einen das Plastik-Sparbuch vom Smarticula Verlag oder den Plastikatlas von der Heinrich-Böll-Stiftung. Oder wenn du lieber eine gute Doku sehen möchtest, dann schau dir doch Folgendes an. A Plastic Ocean oder Ein Plastikplanet, ein Dokumentarfilm von Werner Bothe. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.